Am Donnerstagmorgen hat mich Amalia, eine meiner beiden Töchter, 5 Jahre alt, voller Begeisterung aufgeweckt und mir folgendes Gedicht aufgesagt. Mein Papa ist ein toller Mann, auf den ich mich verlassen kann. Ich mag, dass er fest an mir hält. Du bist der Liebste auf der Welt. Alles Liebe, Amalia. Und auch Estella hat mir eine wunderschöne Karte geschrieben. Und das waren ihre Geschenke zum Vatertag an mich. Und ich habe mich natürlich total geliebt gefühlt von den beiden, wohl wissend, dass der eigentliche Grund dafür, warum wir Vatertag oder diesen Feiertag haben, hier in Deutschland seit 1934, Christi Himmelfahrt ist. Auf eine gewisse Weise feiern wir auch heute hier im Gottesdienst Vatertag. Wir feiern jede Woche Vatertag. Wir feiern unseren himmlischen Vater und hoffen, dass er sich natürlich auch von uns geliebt fühlt. Darüber möchte ich heute reden, darüber, wie wir Gott lieben können, wie wir Gott unsere Liebe ausdrücken können, was es bedeutet, Gott zu lieben. Das größte und wichtigste Gebot ist heute mein Thema und der Titel meiner Predigt. Und ihr könnt schon mal eure Bibeln im 5. Mose Kapitel 6 aufschlagen. Warum ist es so wichtig, dass wir uns dieses höchste Gebot zu Herzen nehmen? Warum ist es so wichtig, dass wir dieses Gebot an andere weitergeben? Was kann uns dabei helfen, dieses Gebot uns zu Herzen zu nehmen und auch zu befolgen? Und was kann uns davon abhalten? Diese Fragen möchte ich heute beantworten und dabei einen besonderen Augenmerk auf die Familien legen. Und ihr werdet schon verstehen, warum. Und zum Schluss werde ich noch über die Kraft reden, die in der Liebe steckt und wie sie unser Leben verändern kann. Wir alle kennen ja die Geschichte Israels bis zum 5. Buch Mose. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Gott erwählte Abraham und machte aus Abrahams Nachkommen das Volk Israel. Und Gott wollte Israel segnen und sie zum Segen für alle Völker machen. Israel geriet dann aber in die ägyptische Gefangenschaft und wurde erst 400 Jahre später von Gott durch Mose befreit und durch das Rote Meer hindurch in die Wüste geführt. In der Wüste dann, am Berg Sinai, schloss Gott einen Bund mit Israel und gab ihnen die berühmten 10 Gebote. Die Israeliten hielten aber die Gebote nicht und mussten als Strafe in der Wüste bleiben, 40 weitere Jahre sogar in der Wüste bleiben. Und die ältere Generation durfte nicht ins verheißene Land Kanaan einziehen. Und als sie dann am Fluss Jordan ankamen, gegenüber vom verheißenen Land Kanaan, hielt Mose nochmal eine Motivationsrede an diese junge Generation von Israeliten. Und es ist offensichtlich, dass Mose sie so gut wie möglich vorbereiten wollte, bevor sie dann in Kanaan einziehen sollten. Er wollte, dass sie nicht dieselben Fehler wiederholen sollten wie ihre Eltern und Großeltern. Erinnerte sie nochmal daran, welche Gebote Gott ihnen gegeben hatte und welche Fehler ihre Eltern getan hatten und als Strafe in der Wüste bleiben mussten dafür. Und er erinnerte sie nochmal an dieses wichtigste Gebot, das wir jetzt lesen werden, im 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Dieses Gebot ist das berühmte hebräische Shema Yisrael. Es ist wahrscheinlich das am meisten zitierte Gebot der Bibel, weil es ist das Herzstück des jüdischen Glaubens und ein zentraler Bestandteil des täglichen Morgen- und Abendgebetes aller Juden. Es ist vergleichbar mit dem Vater unser, das wir an unsere Kinder weitergeben. Es ist das Bekenntnis zu dem einen und einzigen Gott, das schon 4-jährige Kinder im Schoß ihrer Eltern auswendig lernen. Shema Israel heißt auf Deutsch, höre Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Heißt auf Deutsch, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und mit hören war natürlich mehr gemeint, als einfach nur Schallwellen ins Ohr eindringen zu lassen. Mit hören war gemeint, sich die Gebote zu Herzen zu nehmen und die Gebote zu befolgen. Glauben heißt nicht nur hören, sondern auch gehorchen. Und da gibt es einen großen Unterschied. Und Adonai bedeutet mein Herr und ist eine Umschreibung für den göttlichen Namen Yahweh. Gott hatte sich ja selber als Yahweh vorgestellt, im ersten der 10 Gebote. Und die Juden sprechen aus Ehrfurcht diesen göttlichen Namen nicht aus und lesen stattdessen aus der Tora das Wort Adonai. Und auch Luther hat diesen hebräischen Namen mit Herr übersetzt. Aber die Botschaft war klar. Es gibt nur einen Gott und diesen Gott sollten sie lieben. Und diese Botschaft sollten sie tief im Herzen tragen, wenn sie ins verheißene Land einziehen würden. Weil dort die Menschen anderen Göttern folgten, an andere Götter glaubten und anbeteten. Und Gott wusste, dass wenn sie seine Gebote befolgen würden, sie ein Segen für die Völker sein würden. So hatte er es ja schon Abraham verheißen. Und so wie sich Yahweh seinem Volk als der einzige liebende Gott gezeigt hatte, so sollten auch die Israeliten ihm treu und in Liebe begegnen und ihm folgen. Gott weiß, dass die einzig wahre Motivation, also um seine Gebote zu befolgen, ist, ihn zu lieben. Wir lesen mal weiter ab, Vers 6. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Dieses Gebot sollten die Eltern nicht nur für sich behalten. Sie sollten es an ihre Kinder weitergeben. Sie sollten es sogar ihren Kindern einprägen, heißt es hier. Immer und überall und jederzeit. Okay, die junge Generation der Israeliten wurde dann von Josua ins verheißene Land geführt. Und auch Josua hat sie nochmal gewarnt und an die Gebote erinnert. Und er hat sie selbst kurz vor seinem Tod nochmal an dieses höchste Gebot der Liebe erinnert. Im Josua 23, Vers 11 nachzulesen. Aber die Frage ist, haben diese vielen Warnungen ihr Ziel erreicht? Wir lesen mal weiter im Richter 2, Vers 10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalen und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Trotz aller Warnungen von Josua, von Mose, haben die Israeliten aufgehört, Gott zu lieben. Hier heißt es sogar, dass die nächste Generation nicht einmal mehr Gott kannte und auch seine Werke nicht mehr kannte. Und das ist schockierend. Es hat nur eine Generation gedauert, dass Gott völlig vergessen wurde. Wie konnte das passieren? Es steht hier, dass die nächste Generation Gott nicht kannte und auch seine Werke nicht mehr kannte. Von wem hätte die nächste Generation denn von Gott und seinen Werken erfahren können? Natürlich nur von denjenigen, die sie erlebt hatten, von den Eltern. Es hat offenbar nicht ausgereicht, dass starke Leiter wie Mose und Josua sie gewarnt hatten. Die Eltern hatten ihren Kindern nicht eingeprägt, wer Gott war und was er an ihnen getan hatte. Und das hatte fatale Konsequenzen. Die Eltern hatten die Hauptverantwortung für ihre Kinder und das ist noch heute so geblieben. Was gibst du an deine Kinder weiter? Wenn du Kinder hast, dann ist das heute meine Herausforderung für dich. Lehre deine Kinder, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen. Erzähle ihnen von seinen Werken in deinem Leben. Erzähle ihnen, was er in deinem Leben getan hat. Das ist deine Aufgabe und deine Verantwortung. Und diese Verantwortung darfst du nicht abgeben. Wir Eltern haben mit Abstand den größten Einfluss auf unsere Kinder. Überleg doch mal, welche Eigenschaften du von deinen Eltern übernommen hast. Da gibt es sicher so einige. Mein Vater war überhaupt nicht präsent in meiner Familie. Und dennoch merke ich, wie er mich geprägt hat. Ich habe noch heute einzelne Sätze von ihm in meinem Ohr. Wir legen das Fundament für die Zukunft unserer Kinder. Und klar müssen unsere Kinder selber entscheiden, ob sie Gott lieben wollen oder nicht und ob sie ihm gehorchen werden oder nicht. Es macht aber einen riesen Unterschied, wenn sie sehen, dass wir Gott mit ganzem Herzen lieben und das an sie weitergeben wollen. Und ich bin froh über alle Eltern, die ihren Kindern diese einfache Wahrheit vermitteln. Und diese Botschaft liegt auch Justine und mir am Herzen, weil wir jetzt wieder anfangen werden, den Jugenddienst in der Gemeinde zu leiten. Familien sind so wertvoll, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Und so gut wie jeder von uns ist Teil einer Familie. In der Welt, in der wir leben, ist es herausfordernd, eine Familie geistig zu leiten. Das war schon damals so und ist auch heute noch so. Und deshalb sind wir Familien auch so dankbar für jede Unterstützung, die wir bekommen können. Für jede emotionale Unterstützung, für jede praktische Unterstützung und auch für jede geistige Unterstützung. Und ich denke, das kann ich auch stellvertretend für alle Familien sagen. Und ich möchte an dieser Stelle besonders den Teens danken, weil sie schon seit Jahren regelmäßig ihre praktische Hilfe anbieten. Und auch wir als Familie durften schon davon profitieren. Wir hatten schon Soraya bei uns zum Babysitten und auch den Sebastian Buck. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und es ist toll, dass die Teens dienen. Aber ich denke, auch wir Familien haben viel zu geben. Auch wenn uns das nicht immer bewusst ist, wir sind Vorbilder für die nächste Generation. Als junger Christ hat es mir so viel Hoffnung gegeben, gesunde, geistliche Familien zu sehen. Weil ich selber kam aus einem kaputten Elternhaus. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 16 Jahre alt war. Und das hatte fatale Konsequenzen. Die Welt braucht es so sehr, gesunde, liebevolle Familien zu sehen. Liebe beginnt im eigenen Elternhaus. Und selbst wenn der Vater der Familie seine Verantwortung nicht annimmt, oder angenommen, du bist alleinerziehende Mutter, kannst du trotzdem deine Kinder im Glauben erziehen. Und was daraus resultieren kann, sehen wir zum Beispiel im 2. Timotheus 1, Vers 5. Schlag mal dahin auf, bitte. Paulus schrieb hier an den jungen Gemeindeleiter Timotheus, an seinen Mitarbeiter, im Vers 5. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Timotheus wurde von seiner Mutter Eunike im Glauben erzogen. Und seine Mutter Eunike wiederum hatte ihren Glauben von ihrer Mutter Lois. Und so wurde der Glaube von einer Generation an die nächste weitergegeben. Und wir sehen das Endresultat in Timotheus. Ein reiner, echter Glaube. Mein Traum, meine Vision für uns als Gemeinde ist, dass wir eine generationenübergreifende Gemeinde sind, in der der Glaube von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Die nächste Generation wird die Zukunft unserer Gemeinde prägen. Und deshalb ist diese Aufgabe auch so wichtig. Was für eine Gemeinde werden wir sein in 40 Jahren? Und es ist für mich so inspirierend, zum Beispiel eine Hannah und einen Dan zu sehen. Weil die beiden sind Christen und Hannas Eltern, Klaus und Dörte, sind auch Christen. Und wenn dann irgendwann mal Hannah und Dan Kinder haben, so Gott will, und die dann auch Christen werden, sind schon drei Generationen auf Hannas Seite. Und das ist doch der Hammer. So wie Gott Abraham und seine Nachkommen segnen wollte, so will er auch uns und unsere Nachkommen segnen. Und durch uns alle Menschen. Und was ich noch so cool finde, ist mal hier Folgendes. Der Mattis hat ja vor 18 Jahren mit mir die Bibel studiert. Und ich bin dann irgendwann Christ geworden und habe dann irgendwann meine Justine geheiratet. Und zurzeit liest die Justine mit Soraya, der Tochter von Mattis und Miriam, die Bibel. Und wir glauben ganz fest daran, dass sie natürlich bald Christ werden wird. Und hoffentlich wird sie dann eines Tages mit unseren Kindern die Bibel lesen und ihnen helfen, Christ zu werden. Und so helfen sich die Familien Wosegin und Topus gegenseitig, ihre Kinder zu lehren. Und natürlich wollen wir, dass sie eine eigene Beziehung zu Gott aufbauen. Dass sie ihren eigenen Glauben haben und Gott lieben. Und das wird ihnen natürlich dabei helfen, wenn wir mit ihnen beten und die Bibel lesen, wenn wir ihnen zuhören und ihre Fragen beantworten. Amalia hat mich vor ein paar Tagen gefragt, Papa, sei nicht sauer, aber warum hat Gott böse Menschen geschaffen? Und ich habe gesagt, Amalia, ich bin überhaupt nicht sauer. Was für eine wunderbare Frage. Was für eine wunderbare Frage. Und ich habe ihr erklärt, dass Gott uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat und wir uns entscheiden können, Gutes oder Böses zu tun und auch, ob wir Gott lieben wollen und dass es dann eine echte Liebe ist, weil es dann aus dem freien Willen herauskommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich verstanden hat. Also ich muss da dranbleiben. Aber ich habe versucht, das zu erklären. Ich habe über die Jahre immer wieder junge Christen mit christlichen Eltern gefragt, was ihnen geholfen hat, selber Christ zu werden. Und die Antworten waren fast immer dieselben. Sie haben immer von ihren Eltern geredet, von den Beziehungen zu den Eltern, von dem Vorbild der Eltern, aber auch von den Gesprächen mit den Eltern. Es ist auch so wichtig, dass wir mit unseren Kindern auf Freizeiten und Konferenzen gehen und auch ihnen die Möglichkeit geben, auf Teencamps zu gehen. Das hilft ihnen und auch uns, ein größeres Bild zu bekommen und zu erkennen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass es noch viele Menschen gibt, die Gott lieben und an ihn glauben. Das stärkt unseren Glauben und unsere Beziehungen. Oder auch letzten Sonntag die chinesischen Geschwister zu sehen. War das so ermutigend, oder? War das so inspirierend. Im Lukas 2 sehen wir, wie die Eltern von Jesus zusammen mit ihm nach Jerusalem zum Passafest gingen. So wie sie es jedes Jahr zu tun pflegten. Und das hatte einen positiven Einfluss auf Jesus und auf seine Familie. Jesus war Jude. Und natürlich kannte er das Schema sehr gut. Er hat es als Kind beigebracht bekommen und auswendig gelernt. Und als er eines Tages gefragt wurde, welches das wichtigste Gebot sei, kam es sofort aus seinem Mund herausgeschossen. Lass uns mal die Situation in Matthäus 22 anschauen. Ab Vers 35. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus zitierte hier das Schema aus dem 5. Buch Mose und brachte hier auf den Punkt, worum es Gott zuallermeist geht. Es geht Gott darum, dass wir aus Liebe motiviert sind. Und das hatte Jesus von seinem himmlischen Vater und von seinen irdischen Eltern gelernt. Du sollst Gott lieben, kann sich ziemlich abstrakt anhören. Wir können das unterschiedlich verstehen und auch unterschiedlich interpretieren. Und wir neigen ja auch dazu, Dinge unterschiedlich zu verstehen. Aber damit wir dieses Gebot nicht falsch verstehen, hat uns Jesus noch ein zweites Gebot hinterhergegeben, das dem ersten Gebot gleich ist, wie er sagt. Und dieses zweite Gebot erklärt uns auch, was es heißt, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Und dieses zweite Gebot ist unzertrennlich mit dem ersten Gebot verbunden, auch wenn wir es gerne trennen würden. Weil es ist ja einfacher, einen perfekten Gott zu lieben, als die Menschen um dich herum, die offensichtlich nicht perfekt sind. Schau dich um. Je besser du deinen Nächsten kennenlernst, desto mehr lernst du auch seine Sünden kennen. Und die Herausforderung für uns ist es, einander zu lieben, obwohl wir einander kennen und immer besser kennenlernen. Wir sollen unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst. Das bedeutet, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Gott fühlt sich von uns geliebt, wenn wir einander lieben. Und ich als Vater von zwei Kindern kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn jemand lieb zu meinen Kindern ist, fühle ich mich geliebt. Und auch dieses zweite Gebot zitierte Jesus nur aus dem Alten Testament, aus dem 3. Buch Mose, aus dem Kapitel 19, Vers 18. 3. Mose 19, 18. Da steht, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, ich bin der Herr. Diese zentrale Botschaft zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und vielleicht denkst du dir jetzt selber, eigentlich liebe ich mich doch selber gar nicht so sehr. Aber wenn du ganz ehrlich bist, redest du nicht gerne über dich und deine Interessen? Möchtest du nicht gerne erst einmal, dass es dir gut geht und Gott dir hilft und dich segnet und sich um dich kümmert? Ich bete viel mehr für mich als über andere. Ich denke viel mehr über mich selber nach als über andere. Wie sieht es bei dir aus? Gott kennt unser Herz und er sagt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Gott hat dich geschaffen, damit du lernst zu lieben, wie er liebt. Er hat dich nicht geschaffen, um möglichst reich und erfolgreich zu werden oder möglichst viel Spaß im Leben zu haben. Er hat dich geschaffen, damit du lernst zu lieben, wie er liebt. Und in den 60, 80 oder 100 Jahren, die du auf der Erde lebst, sollst du das lernen. Wenn du das nicht tust, dann verpasst du deine Bestimmung. Dann verschwendest du dein Leben. Wir Christen leben nun nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben für andere. Wir sollen ein Segen für unsere Mitmenschen sein. Das ist unsere Berufung. Aber bist du dir dessen auch bewusst? Siehst du es, wenn es jemandem schlecht geht? Denkst du darüber nach, wie du andere ermutigen kannst? Weil Liebe ist auch Ermutigung. Es tut so gut, wenn man wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, ob ich schon mal die Geschichte erzählt habe, aber als ganz junger Christ war ich im Jahr 2000 mal auf einer Konferenz in Amerika, auf einer christlichen Konferenz. Und ich war mega überwältigt, weil es so viele Christen da waren. Ich habe noch nie so viele Christen auf einen Haufen gesehen. Und es war dann irgendwann Pause und ich stand in der Ecke total überwältigt und mit mir selbst beschäftigt. Und plötzlich kam ein Bruder auf mich zu und stellte sich als Bob vor. Und er fragte mich, wie ich heiße, wo ich herkomme, wie lange ich schon Christ sei und so weiter. Und ich beantwortete alle seine Fragen und stellte ihm dann die Frage, wie lange er denn schon Christ sei. Und er sagte irgendwas mit 20 Jahren. Und ich dachte mir nur so, wow. Und fragte ihn, was ihm denn geholfen hat, über all die Jahre Gott treu zu bleiben. Und er sagte, das ist einfach. Du wirst noch oft enttäuscht werden im Leben. Du wirst enttäuscht werden von Menschen, von Freunden, von Geschwistern in der Gemeinde und auch von Leitern. Aber Gott wird dich niemals enttäuschen. Und ich habe mir das zu Herzen genommen. Und was ich so besonders bei Bob fand, bei der Tatsache, dass er darauf geachtet hat, wen er ermutigen kann. Und ich habe mich in der Situation total geliebt gefühlt, weil er mich wahrgenommen hat. Am Ende dreht sich alles in unserem Leben nur um Beziehungen. Darin sind sich die klügsten und erfolgreichsten Menschen einig. Sogar ein Brad Pitt sagte neulich in seinem letzten Interview, ich zitiere, auf ihrem Sterbebett sprechen Menschen nicht darüber, was sie erreicht haben oder womit sie ausgezeichnet wurden. Sie sprechen über ihre Liebsten oder darüber, was sie bereuen. Jeder von uns weiß, wie wertvoll Beziehungen sind und wie schmerzhaft es ist, wenn Beziehungen auseinanderbrechen. Wir alle haben Beziehungen. Wir alle stehen in Beziehungen, ob wir sie schätzen oder nicht. Jede Interaktion, jeder Kontakt zu einem Menschen oder einer Gruppe stellt eine Beziehung dar. Gott hat uns nicht geschaffen, um allein zu sein. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Kontakte und Beziehungen. Beziehungen fallen uns nicht einfach zu. Wir müssen uns um unsere Beziehungen bemühen. Wir können uns unsere Beziehungen auch nicht immer aussuchen. Wir haben keine Wahl, in welche Familie wir hineingeboren werden. Oder welche Arbeitskollegen wir haben. Oder welchen Vorgesetzten wir haben. Oder welche Mitschüler wir haben. Wir haben aber die Wahl, wie liebevoll wir unsere Beziehungen führen. Wie sieht es in deinen Beziehungen aus? Deine Beziehungen spiegeln dich wider. Suchst du nur Beziehungen, die dir etwas bringen? Investierst du dich nur da, wo du hoffst, etwas zurückzubekommen? So wie Thorsten auch vorhin sehr eindrücklich im Abendmahl uns gezeigt hat. Wenn deine Beziehungen schlecht sind, dann frag dich ehrlich, woran das liegt. Frag dich, wie liebevoll du deine Beziehungen führst. Welche Hingabe du in deinen Beziehungen hast. Es verherrlicht Gott, wenn du Menschen liebst, ohne etwas zurückzuerwarten. Wie gesagt, am Ende sind unsere Beziehungen das Wertvollste, was wir haben. Deshalb sollen wir einander lieben. Und umso mehr wir Gott lieben, desto mehr werden wir auch einander lieben. Die Liebe ist eine mächtige Waffe gegen Satan, der unsere Beziehungen zerstören möchte. Wie sähe unsere Welt aus, wenn jeder Mensch dieses wichtigste Gebot befolgen würde? Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Wir haben uns ja gerade die Situation Matthäus 22 angeschaut. Als Parallelstelle wird in meiner Bibel Lukas 10, Vers 25 angeführt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier genau dieselbe Situation beschrieben wird, weil es scheint eine sehr ähnliche Situation zu sein. Aber lass uns nochmal gemeinsam die Situation anschauen, in Lukas 10, ab Vers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist eine interessante Situation, weil der Gesetzeslehrer kam zu Jesus und stellte ihm die Frage aller Fragen. Die Frage, die jeden Menschen beschäftigt. Wie kann ich ewig leben? Wie bekomme ich das ewige Leben? Und Jesus antwortete, glaube, kehre um und lass dich taufen, richtig? Nein, er antwortete, nicht so. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment mal, ich muss doch glauben, umkehren und mich taufen lassen. Das stimmt, das musst du tun, um deine Vergebung der Sünden zu bekommen. Aber das bedeutet nicht, dass du das ewige Leben sicher hast. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Er fragt den Schriftgelehrten, was er denn so liest im Gesetz. Und der Schriftgelehrte kannte natürlich die Antwort. Er wusste genau, was zu tun ist. Und Jesus erinnert ihn nochmal ganz sanft daran, was zu tun ist. Sind wir nicht alle manchmal wie dieser Schriftgelehrte? Wir wollen wissen, was Gottes Plan für unser Leben ist, wo er uns haben möchte und was wir tun sollen. Dabei kennen wir doch schon die Antwort. Gott möchte, dass wir ihn und unsere Mitmenschen lieben. Und davon wird es abhängen, ob wir ewig leben werden oder nicht. Alles andere wird dann keine Bedeutung mehr haben. Nur wer Gott und seine Mitmenschen liebt, wird ewig leben. Die Antwort des Schriftgelehrten war richtig. Und im Vers 28 sagte Jesus zu ihm, du hast richtig geantwortet, tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Eine weitere wichtige Frage. Wer ist denn mein Mitmensch? Wen muss ich denn lieben? Muss ich diesen komischen Typen da drüben lieben? Muss ich diese Schwester lieben, die so anders ist als ich? Oder diesen Bruder, der mit jedem Probleme hat? Muss ich diesen respektlosen Schwerverbrecher hier lieben? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, bei meiner Arbeit im Gefängnis. Jesus sagt, tu das und du wirst leben. An einer anderen Stelle sagt er sogar, liebt eure Feinde. Und ich denke, wir alle verstehen, dass wir Gott miteinander lieben sollen. Die Frage ist, was hält uns davon ab, zu lieben? Und es gibt da sicher verschiedene Gründe. Aber vielleicht fällt es dir schwer zu lieben, weil du nicht richtig erkennst, wie sehr Gott dich liebt. Im Epheser 3 sehen wir, wie Paulus für die Christen in Ephesus betet. Schlag mal dahin auf, in Epheser 3, ab Vers 17. Er betet dafür, dass die Christen in Ephesus Gottes Liebe noch mehr erkennen sollen. Epheser 3, Vers 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Paulus wusste genau, welche Kraft in der Liebe steckt. Wann hast du das letzte Mal so für deine Geschwister gebetet? Wenn wir Gottes Liebe erkennen, dann macht das was mit uns. Dann verändert das uns. Gottes Liebe zu uns ist so vollkommen. Gottes Liebe ist jeden Tag da. Er zeigt uns seine Liebe jeden Tag. Aber die Frage ist, erkennen wir sie auch? Was haben wir, das wir nicht von Gott bekommen haben? Vor allem zeigt uns Gott seine Liebe in Jesus und in seinem Opfer. Wenn es das Beste ist, Gott zu lieben, was ist dann das Schlimmste, das wir tun können? Genau das Gegenteil zu tun, Gott nicht zu lieben, seine Liebe nicht zu erwidern, ist das Schlimmste. Auf seine Gnade nicht zu reagieren. Jesus sagt im Lukas 7, Vers 47, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ein weiterer Grund, warum es uns schwerfällt zu lieben, ist die Tatsache, dass wir denken, uns wurde nur wenig vergeben. Wir haben nur wenig Sünden. Das kann dazu führen, dass wir wenig Liebe zeigen. Wir vergleichen uns dann mit anderen Menschen und denken, wir sind schon ganz okay. Aber im Vergleich zu Jesus ist niemand ganz okay. Oder vielleicht fällt es dir schwer, andere zu lieben, weil du so sehr mit dir selbst beschäftigt bist. Und du denkst, du hast nichts zu geben. Bist du jemand, der viel liebt? Oder jemand, der wenig liebt? Was würden andere über dich sagen? Fühlen sich andere von dir geliebt? Als Christ sollte deine Liebe für andere immer offensichtlich sein. Und ich weiß, wir Menschen haben unterschiedliche Liebessprachen. Wir fühlen uns unterschiedlich geliebt. Aber die Liebe bahnt sich immer ihren Weg. Liebe glaubt an den anderen. Wir alle kennen den Vers im 1. Korinther 13, Vers 7, wo es heißt, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Wenn du jemanden liebst, dann glaubst du an denjenigen. Dann vertraust du demjenigen. Dann baust du denjenigen auf und verleihst ihm Flügel. Du trägst dazu bei, dass derjenige aufblüht wie eine Blume, wie eine Pflanze, wie ein Baum. Jesus glaubt an uns. Aber glauben wir auch an ihn? Ihm bedeutet es sehr viel, dass wir Menschen an ihn glauben. Das sehen wir auch in einer Situation in Markus Kapitel 6. Ich könnte gerne dahin aufschlagen. Jesus kam hier in seine Heimatstadt Nazareth. Und die Menschen begegneten ihm mit Misstrauen. Lies mal mit mir Markus 6, auf Vers 5. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Es war nicht der Unglaube von Jesus, der ihn davon abhielt, Wunder zu tun. Es war der Unglaube von den Menschen. Und wenn das für Jesus gilt, um wie viel mehr würde es auch für uns gelten? Wir limitieren einander, wenn wir keinen Glauben füreinander haben. Liebe baut auf Vertrauen auf. Wenn du nie lernst, Menschen zu vertrauen, dann wirst du auch nie lernen, Menschen zu lieben oder auch Liebe anzunehmen. Und mit Vertrauen meine ich nicht, naiv zu sein, sondern mit Vertrauen meine ich, das Gute in den Menschen zu sehen, das Gute anzunehmen und das Gute zu erwarten. Liebe und Vertrauen gehören zusammen wie zwei Seiten derselben Medaille. Jeder von uns braucht es, auch Vertrauen zu bekommen. Und wenn du einem Menschen vertraust, dann zeigst du Liebe. Delilah, die Freundin von Simson, wollte unbedingt wissen, woher Simson seine Stärke hatte. Und sie nervt ihn und stellt ihm immer diese Frage. Aber Simson wollte es ihr nicht verraten, bis Delilah ihm eine sehr kluge Frage stellte. Sie fragte ihn im Richter 16, 15, wie kannst du behaupten, mich zu lieben, wenn du mir kein Vertrauen schenkst? Sie hatte verstanden, dass Liebe und Vertrauen zusammengehören. Wenn man jemanden liebt, dann möchte man nur das Beste für denjenigen. Was ist das Beste, das jemandem passieren kann? Gott ist das Beste. Wenn man jemanden liebt, dann möchte man jemanden beschenken. Was ist das beste Geschenk, das wir jemandem geben können? Die rettende Beziehung zu Gott ist das beste Geschenk. Und diese Liebesbeziehung sollen wir weitergeben an unsere Kinder und an unsere Mitmenschen. Unsere Beziehung zu Gott ist die gesündeste Beziehung, die wir haben, weil sie von vollkommener Liebe geprägt ist. Gottes Liebe stärkt uns. Gottes Liebe verändert uns. Sie macht uns liebevoller. Diese Liebe finden wir nicht in dieser Welt. In dieser Welt finden wir unvollkommene Liebe, die oft an Bedingungen geknüpft ist. Ich liebe dich, wenn du auf mich hörst. Ich liebe dich, wenn du gut aussiehst. Ich liebe dich, wenn du intelligent bist. Ich liebe dich, wenn du meine Bedürfnisse stillst. Ich liebe dich, wenn. Und wenn du mich verletzt, boom, dann mache ich die Tür zu. Dann gibt es keine Liebe mehr. Das ist die Liebe, die viele von uns kennen und die viele von uns geprägt hat. Meine Mutter und meine Oma streiten sich oft, also besonders in letzter Zeit. Und wenn sie zum Beispiel telefonieren und es gibt eine Meinungsverschiedenheit, dann knallt oft eine von den beiden einfach den Hörer auf. Und das ist ganz normal bei den beiden. Und dann gibt es ja erstmal für eine bestimmte Zeit keine Liebe mehr. Wer von uns ist schon länger als 25 Jahre verheiratet? Wer von uns ist schon länger als 30 Jahre verheiratet? Länger als 35 Jahre? Wow. Länger als 40 Jahre? Wow. Länger als 45 Jahre? Okay. Masud und Annette allein wissen, wie es ist, so lange verheiratet zu sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Aber ich bin mir sicher, dass die beiden über diese vielen Jahre durch viele Prüfungen gehen mussten. Prüfungen der Meinungsverschiedenheit. Prüfungen des Zweifelns, Prüfungen der Distanziertheit, aber auch gesundheitliche Prüfungen, finanzielle Prüfungen und vor allem geistliche Prüfungen, die Prüfung der Gnade zum Beispiel. Es ist nicht einfach, für so einen langen Zeitraum verheiratet zu sein. Aber sie haben es geschafft, weil sie über die Jahre wichtige Entscheidungen getroffen haben. Und diese Entscheidungen waren nicht immer populär. Sie waren nicht immer einfach zu treffen. Sie waren auch nicht immer bequem. Aber sie haben dazu geführt, dass sie beiden noch heute glücklich verheiratet sind. Herzlichen Glückwunsch. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl. Liebe erzeugt Gefühle. Und was für Gefühle. Aber sie ist kein Gefühl. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, könnte uns Gott dieses Gebot nicht geben. Weil du kannst Liebe nicht gebieten oder erzwingen. Gefühle sind da oder nicht, sie kommen und gehen. Du entscheidest dich aber zu lieben. Wenn du aufhörst zu lieben, ist auch das deine Entscheidung. Mach niemand anders dafür verantwortlich. Du entscheidest, wen du liebst und ob du liebst. Wenn es keine Entscheidung wäre, hätte uns Gott auch dieses Gebot nicht geben können. Deshalb möchte ich dich heute zu dieser Entscheidung aufrufen, Gott mit ganzem Herzen zu lieben und deine Mitmenschen zu lieben wie dich selbst. Lass dich davon nicht abbringen. Davon wird es abhängen, ob du ewig leben wirst oder nicht. Triff die Entscheidung, dieses wichtigste Gebot nicht nur zu hören, sondern auch zu befolgen. Seit Mose vor 3400 Jahren den Israeliten dieses wichtigste Gebot gab, haben so viele Menschen dieses Gebot schon gehört, gelesen, verstanden. So viele Menschen kennen die richtige Antwort, so wie der Schriftgelehrte in Lukas 10 sie kannte. Es geht aber nicht darum, die richtige Antwort zu kennen, sondern dieses größte Gebot der Liebe in die Tat umzusetzen. Dann werden wir wie Jesus sein. Dann werden wir ein Segen für die Menschen um uns herum sein. Dann wird durch uns die Liebe offenbar werden und wir werden das ewige Leben ererben. Amen.